SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute hören Sie die 10. von 14 Folgen des Romans Unser Deutschlandmärchen von Dinscha Gütschjeter. Arbeiten, aufbauen, sparen. Das ist der Sound der Aufbaujahre in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Genauso wie bei den Gastarbeitern, die seit den 60er Jahren ins Wirtschaftswunderland kommen. Arbeiten, aufbauen, sparen. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Mit 16 Jahren hat Dinscher den Realschulabschluss und beginnt eine Lehre. Doch er will etwas ganz anderes. Es lesen Sema Peuras und Hasan Taschkan.
Achmatova mit Frischkäse. Dinscher. 1996. Mit 16 beginne ich eine Lehre im Werkzeugbau. Mein neues Kostüm werden Schuhe mit Metallkappen und ein Blaumann. Am ersten Tag werde ich von allen Kollegen ausgelacht, weil ich sie sieze. Okay, albern. Aber ich weiß es nicht besser. Was für ein Weichei, sagen sie untereinander. Ich sehe schon, die Schwanzwelt hat ihre eigenen Bräuche. Der Lehrmeister gibt mir einen U-Stahl und eine Feile in die Hand und zeigt mir den Schraubstock. Dieses verrostete, verbogene Stück soll ich so lange feilen, bis alle Flächen zueinander in 90 Grad stehen. Alle 2 Stunden kommt er mit einem Haarwinkel vorbei. Mehr, sagt er, mehr. Nach 2 Tagen brennen beide Handflächen, sind mit Blasen übersät. Ich komme nach Hause. Du sitzt an der Nähmaschine und nähst dir aus Stoffresten neue Schürzen. Ich setze mich zu dir, sage, dass ich die Ausbildung abbrechen werde. Willst du genauso werden wie dein Vater? Mach, was du willst. Und wendest dich wieder der Nähmaschine zu. Ich kenne dieses Schweigen. Nein, Mutter, nein! Natürlich will ich nicht wie Papa werden. Aber es gibt doch noch so viele andere Möglichkeiten. Ich möchte im Theater arbeiten, schreiben, Geschichten erzählen. Wie jetzt, wie diese Zeilen. Es gibt eine andere Welt, Mutter. Eine Welt, die dir immer fern war. Aber es gibt sie. Bitte, lass es mich versuchen. Bitte, nimm diese Verantwortung von meinen Schultern. Lass mich fliegen. Das alles will ich dir sagen. Traue mich aber nicht. Am Abend ruft Frau Alkanoğlu an, meine türkische Lehrerin. Deine Mutter ist am Boden zerstört, weil du deine Ausbildung abbrechen willst. Sie hat geweint. Ich konnte nicht jedes Wort von ihr verstehen, aber sie macht sich Sorgen um deine Zukunft. Wie jede andere Mutter. Dinscher, mach bitte weiter. Alles andere läuft ja nicht weg. Vielleicht hat sie recht. Unsere Schubladen quellen über mit Mahnungen vom Gerichtsvollzieher, von Rechtsanwälten, Inkassobüros. Am nächsten Morgen stehe ich wieder an der Stempeluhr. 5.45 Uhr. Klack. Ja, diese Welt hat ihre eigenen Bräuche. Ich lerne sie kennen. An den Türen der Spindschränke hängen Titten, Muschis. Jeden Freitag kommt man in der Pause unter den Kran zusammen und isst diesen eingelegten Hering. Als Nachtisch Lakritz, trinkt Bier vom Fass, spuckt auf den Boden, tauscht Pornovideos aus. Die Kollegen diskutieren über die geilsten Stellungen beim Sex und was sie davon schon alles ausprobiert haben. Auch meine Gestalt, meine Art, nimmt mit der Zeit etwas Männliches an. Aber trotzdem, vieles von diesem Verhalten lehne ich ab und verkrieche mich in den Pausen hinter die Drehmaschine und lese Dostojewski, Böll, Achmetowa. Gelte dafür in der Gemeinde als Schwuchtel. Letzte Woche, Mutter, stand ich im Supermarkt in der Warteschlange. Eine Hand klopft auf meine Schulter. Ich drehe mich um und sehe Bernd, den Kollegen, der immer die Gießform auseinandergebaut hat. Na, Dinscher? Du bist jetzt bestimmt glücklich, dass du aus diesem Sumpf raus bist. Wir lesen ja, hören ja. Was du so alles machst, gut, gut. Mir bleiben die Worte im Hals stecken. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Überlege jetzt seit 2 Tagen, ob ich diese Welt tatsächlich als Sumpf gesehen habe. Spule den Film immer wieder zurück. Nein, es war eine fremde Welt, in die ich mich mit einem Teil der Seele eingebürgert habe. Diese Welt hat viel von mir verlangt. Doch mit der Zeit habe ich gelernt, auch diese Welt zu verstehen. Ich habe von diesen Menschen sehr viel erfahren. Hätte ich mir damals diese robuste Art nicht zu eigen gemacht, wäre ich heute auch in der Theater- und Literaturszene verloren. Egal, ob das zum Erfolg oder Misserfolg geführt hat, sehe ich mich immer als Arbeiter. Die Auftritte als Künstler, Dichter finde ich immer ein bisschen peinlich. Hab Jahre später Gedichte geschrieben und diese der Drehmaschine mit der Nummer 630, dem Schraubstock, der Bandsäge gewidmet. Jeden Abschnitt meiner Vergangenheit, all das Erlebte, Empfundene, sehe ich heute als Gewinn. Komisch nur, dass der Kollege Bernd, der mich vor 20 Jahren in seiner Welt als Fremden sah, heute die gleiche Welt als Sumpf sieht. Nein, wollte ich ihm sagen. Es war kein Sumpf. Wir waren da, haben gearbeitet, haben voneinander gelernt und später wollte ich nur einen anderen Weg einschlagen. Die neuen Kreise, die ich später betrat, die Bohème, die Welt der Poeten und Künstler, sind auch nicht viel anders gestrickt als der Werkzeugbau. Ausgrenzen, ignorieren, Kleindrücken sind in diesem schöngeistigen, kreativen Szenen genauso beliebt. Nur der Dinscher war besser vorbereitet, Mutter. Dafür danke ich dir. Und jetzt, als Schreiber, trage ich den Schäfermantel aus Illusionen, der mich vor Wind und Sturm schützt. Wenn ich auf Reisen gehe, packe ich diese Zeilen von Achmetowa in die Tasche. Vieles möchte, wenn ich mich nicht täusche, noch von meinem Mund besungen sein.
Versuch doch mal bitte die Welt mit meinen Augen zu sehen, Dinscher. Fatma. Dinscher ist 16 Jahre alt, beginnt eine Ausbildung als Dreher in der Firma, in der auch ich arbeite. Die Grundausbildung muss er aber in dem Werk in Neuss machen. Morgens um 4 stehe ich mit ihm auf, schmiere für ihn Frischkäse aufs Fladenbrot, koche den Tee. Ein Glas trinkt er zu Hause. Für die Arbeit fülle ich seine Thermoskanne. 3-mal muss er umsteigen, bis er in der Firma ankommt. Gegen Abend kommt er nach Hause. Er hat von seinem Lehrmeister Stahl und Pfeile bekommen. Seine beiden Handflächen sind voller Blasen. Er will die Ausbildung abbrechen. »Ich will Theater machen, ich will schreiben«, sagt er. Er liest schon seit Jahren dicke Bücher, dick wie Ziegel. Das macht mir Kummer. Wieso lässt sich ein junger Mann von solchen dicken Büchern ablenken, frage ich mich die ganze Zeit. Er müsste sich doch jetzt mehr für Sport und Frauen interessieren. »Ich will Theater machen, ich will schreiben.« Oh, seine Worte erschlagen mich. Mir bleiben die Worte im Hals stecken. Er geht in sein Zimmer, ich weine. Rufe aus Hilflosigkeit seine alte Türkischlehrerin an. Bitte sie, ihn von solchen Gedanken abzubringen. Meine größte Angst ist, dass er wie sein Papa wird. Sein Papa hatte eine Frau gefunden, die den Strick festhält. Aber was will der Junge ohne einen vernünftigen Beruf machen? Du wirst weitermachen. Du hast keine andere Wahl. Hörst du? Verstehst du? Ich packe ihn an den Armen und schreie ihm ins Gesicht. Das will ich jedenfalls, schaffe es aber nicht. Er hat immer gearbeitet. Schon mit 8 Jahren fuhr er mit mir auf das Gurkenfeld. Er saß für 3 Mark pro Stunde auf dem Traktor und schaute, dass der Traktor auf der gleichen Spur blieb. Mit 12 bekam er eine Arbeit bei einem Bauern in Lobberich. Zwiebeln und Porree hat er im Hof gewaschen und in die Kisten eingepackt. Jeden Montag bekam er seinen Lohn. Das Geld hat er immer auf den Küchentisch gelegt. Nach der Schule schlürfte er seine Suppe und fuhr mit seinem Fahrrad auf den Bauernhof. Viele Menschen haben mich gefragt, wie ich das übers Herz bringe, ein Kind, das ich nach so einem langen Kampf bekommen habe, so hart arbeiten zu lassen. Es war die Angst. Die Angst, er könnte wie sein Vater werden. Er sollte lernen, dass das Leben eine erbarmungslose Wildnis ist. Seine Türkischlehrerin hat ihn überredet, die Ausbildung durchzuziehen. Im 2. Lehrjahr fing er auch in einem Theater in Köln an. Nach der Arbeit fuhr er mit dem Zug von Neuss nach Köln, kam erst um Mitternacht nach Hause. Mit 3, höchstens 4 Stunden Schlaf stand er wieder auf, aß sein Fladenbrot mit Frischkäse, nahm seinen Rucksack und lief zum Bus. Ich beobachtete ihn vom Fenster aus, bis er am Ende der Gasse abbog. Ich sah seine müden Schritte, den schweren Rucksack, gefüllt mit Brot, Thermoskanne und Büchern, schwer wie Ziegel.
Eine neue Uniform, der Blaumann, Dincer. Für eine Flucht war es noch zu früh. Papa musste die Kneipe schließen und die offenen Rechnungen vom Finanzamt und von Lieferanten krümmten wieder deinen Rücken. Dazu kam, dass du wegen der schweren Tuberkulose monatelang im Krankenhaus liegen musstest. Von Dennis hatte ich gehört, dass die Firma Pierburg nach 20 Jahren wieder Lehrlinge einstellte. Dort mit der Lehre zu beginnen, bedeutete deinem Schicksal näher zu kommen. Arbeiter zu werden. Für Theater, Literatur war es zu früh. Zuerst mussten die Schulden abbezahlt werden. Mithilfe von Herrn Dörnhaus, meinem Klassenlehrer, schrieb ich eine Bewerbung und gab sie beim Pförtner der Fabrik ab. Mit gemischten Gefühlen lief ich den Weg nach Hause. In der Gasse des Festsaals entdeckte ich ein Pornoheft auf dem Abfalleimer. Ich steckte es unter meine Jacke. Auf der Bank am See blätterte ich es durch. Und als ich wieder zu mir kam, waren meine Hände fast eingefroren. Die Kälte drang bis in die Knochen. Beim Durchblättern hatte ich es nicht gemerkt. Ich ahnte, die Realität da draußen wollte geübt werden. Ich war noch gefangen, in meinem Kokon. Nach 2 Wochen kam die Einladung zum Eignungstest. Nach 4 Wochen die Einladung zum Vorstellungsgespräch. Und nach dem Gespräch in einem Büro legte die Sekretärin den Vertrag und einen Stift auf den Tisch. Sollte ich den Schritt machen? Ich unterschrieb. Danach holte mich ein Abteilungsleiter ab und ich durfte mit ihm die Fabrikhallen besichtigen. An einer Waschanlage sah ich meine dicke Tante und erzählte ihr, dass ich den Vertrag unterschrieben hatte. Ihre Freude erschreckte mich ein wenig. Jetzt war ich doch hier gelandet. Jetzt übernahm ich auch die Rolle. Jetzt gehörte ich auch zu denen, trotz meiner komischen Art. Trotz meiner Liebe zu Büchern und vielen anderen Dingen, die allen anderen Familienmitgliedern fremd waren, ich gehörte also doch zu ihnen, war nicht verloren. Deine Reaktion war ein wenig zurückhaltender, wie immer. Ein kleines Schmunzeln in deinem Mundwinkel bedeutete schon viel. Es gab nur ein Manko. Die Ausbildungsstätte in der Fabrik war noch nicht bereit und es fehlte ein Ausbilder. Deshalb mussten wir die ersten 4 Monate in eine andere Fabrik in Neuss fahren. Wie gesagt, der Clan im Werkzeugbau hatte seine eigenen Traditionen. Diese lehnte ich ab. Bei mir lösten sie einen Würgereiz aus. Lieber blieb ich als Schwuchtel auf der Bühne. Wie ein Fremdkörper hinkte ich in diesem robusten Organismus hin und her. Alles war so bekannt, aber auch so fremd. Du spürst, wenn 2 andere Kollegen 3 Meter weiter über dich urteilen und dann kopfschüttelnd laut auflachen, du spürst, es geht wieder um dich. Ein paar Mal wollte ich in den ersten Monaten die Lehre abbrechen, aber die Kraft für Widerstand ging mir mehr und mehr verloren. Ich musste den Tschechow-Charakter feilen, schleifen, abrunden und ihn dieser Welt anpassen. Das Rohmaterial bearbeiten, bis es die richtige Form bekam. Ich musste dadurch. Das Gute ist, hier hatte ich die Möglichkeit, vieles zu lernen, mich vorzubereiten, das Rohmaterial mit dem richtigen Werkzeug zu bearbeiten und anzupassen. Deshalb alles gut, alles sauber. Der Junge im Blaumann. Die Kälte der Bahnhöfe. Die verrostete Schere. Die glimmende Zigarette. Die rebellierende Heftnaht, die tagträumenden Waggons, die hinterlassene Nabelschnur. Hier beginnt die Erkundung einer neuen Sprache. Hier häutet sich das gezupfte Gedicht einer Taube. Mit durchgestrichenen Gesichtern, komm, komm, durch das große Tor. 82 Flügelschläge, komm, komm, bis zur Stempeluhr. Und nochmal 23, komm, komm, durch taube Hallen. Dann der letzte Kurzflug, komm, komm, durch den eisernen Flur. Der Staplerfahrer geht aus der Dusche, sagt leise, morgen, öffnet seinen Spind. Entsperrte Brüste und Mösen lächeln ihn an, das enge Tuch fällt. Die Nachtschicht liegt nun auf dem Boden. Sein hängender Rüssel hustet. Die verstaute Lust hängt am Kran. »Komm, Vogel«, ruft 6:10 die Uhr, »hüpfe in das blaue Gefieder. Verhülle das Zerbrechliche. Dieser Himmel lehrt dich neue Winde. Geh an die Drehbank 630. Beflügele die Späne. Singe deine Lieder. Dieser Himmel lehrt dich die Zukunft. Junge, suche und finde. Über blütenreiche Zäune. Komm, komm. Über den wilden Hintergarten. 14 Akademiejahre. Komm, komm. Brutstätte unter Metallflocken. Tilge die Schulden. Komm, komm. In allen Nestern verschwiegene Raten. Die feuchte Unterhose sollst du, komm, komm, in tiefen Lüften trocknen. Die Fluchtjahre im festen Stamm, die schwere Axt, die mit Gräten verwobenen Gewebe, der geschwängerte Riss, das überschwemmte Elternhaus, die wildfruchtduftende Fremde. Hier beginnt das Wandern der alten Sprache, hier endet der gurrende Schatten einer Taube. Die lange Reise in die Arbeitswelt. Dinscher. 4:35 Uhr, Nettetal, Dörkesplatz, Abfahrt. 5:05 Uhr, Kempen, Bushaltestelle, Ankunft. 5:08 Uhr, Kempen, Bushaltestelle, Abfahrt. 5:25 Uhr, Krefeld, Hauptbahnhof, Ankunft. 5:32 Uhr, Krefeld, Hauptbahnhof, Abfahrt. 6:10 Uhr, Neuss, Hauptbahnhof, Ankunft. Von Neuss Hauptbahnhof aus fährt alle 5 Minuten eine S-Bahn bis zu irgendeiner Haltestelle, deren Namen ich nicht mehr weiß. Um 7 Uhr sollen alle am Schraubstock stehen. Am Schraubstock, während ich den U-Stahl glattfeile, bis der Haarwinkel kein Licht durchlässt, zitiere ich das Gedicht von Lale Müldür, das ich während der Hinfahrt in einer Literaturzeitschrift gelesen habe. Gib mir Zeit, La Luna. Schau her. Es ist alles weg. Alles ist weinend davongegangen, die Wasser sind gefroren. Es fällt eine Opfergabe zwischen uns, La Luna. Einer von uns dreien ist die Gabe. Eine dünne Linie wird am Horizont gezogen, wie eine leichte Brise. Es ist viel zu spät. Alle meine Sonnen verlassen mich, einer nach der anderen. Werden sie nicht mehr zurückkommen? Ein Adler springt aus meiner Stirn und teilt den Himmel in zwei und verschwindet. Der unaushaltbare Lärm eines entfernten Rades ertönt von irgendwo. Eine Hand, Dinscher. Ich sitze vor der Haustür.
Na, Dinscher, wie geht's dir?
Ruft eine Stimme. Ein großer Mann in einem schwarzen Mantel. Herr Höke, der Richter vom Amtsgericht. Ich fühle mich hilflos, kriege kein Wort raus, weine, erzähle ihm die ganze Geschichte. Die Mahnungen, die Vollstreckungen, das gepfändete Konto meiner Mutter.
Sammle alle Papiere zusammen, ich komme morgen vorbei.
Am nächsten Tag kommt er. Mutter unterschreibt eine Vollmacht, Herr Höke nimmt alle Papiere, steckt sie in seinen Aktenkoffer. Mit allen vereinbart er eine Ratenzahlung, ruft die Bank an, die Pfändung wird aufgehoben. So beginnt eine Freundschaft. Ich bin 14, er damals über 50. Vater erzählt ihm, dass ich schreibe. Freitags nach seiner Schicht kommt er zu uns und liest alles, was ich schreibe. Und er bringt Bücher mit. Novalis, Rilke, Eichendorff, Fried, Lasker Schüler. Bespricht mit mir alle Texte. Er schenkt mir ein Istanbul-Buch aus seiner Bibliothek. Dinscher, du musst diese Stadt erleben. Du bist ein Dichter. Diese Stadt wird dich inspirieren. 7 Jahre später, im 3. Lehrjahr, fliege ich mit meinem gesparten Geld nach Istanbul. Von Istanbul schicke ich Postkarten an Herrn Höke. Auch später, ein Briefwechsel beginnt. Im Jahr 2001 schreibt er mir, Dinscher, deine Zeit kommt langsam. Du musst vor Menschen lesen. Die müssen deine Gedichte hören. Er überzeugt den Bibliothekar in Nettetal, der jedes Jahr Elke Heidenreich und Martin Walser in seinem Programm hat. Eine Lesung wird organisiert. Herr Höke macht die Pressearbeit. Die Stadtbibliothek ist voll. Sehr viele Menschen, viel zu wenig Stühle.
Die Kollegen können auch im Stehen zuhören, sagt Herr Panke, der Magazinmann im Werkzeugbau. Die Kollegen, harte Männer, von der Fabrik geben ihre Stühle an die anderen Gäste weiter. Ümit spielt Sass, Irene Violine, Dinscher liest seine seltsamen Texte. Am nächsten Tag kommt Herr Höke mit Zeitungen. Die Rheinische Post schreibt: Gedichte zum Umarmen. In Zukunft wird dieser junge Mann noch viel zu sagen haben. Die Westdeutsche Zeitung formuliert es ein bisschen witziger. Jedes Jahr gibt Nettetal mit Martin Walser Elke Heidenreich in der Werner Jägerhalle an. Wird das nicht langweilig? Endlich konnte man gestern Abend eine junge Stimme hören, die viel spannender klingt. Die Figur, Hans Höke, gibt dem schweigenden Märchen eine Hand. Das Märchen beginnt, seine zukünftige Stimme zu suchen. Pierburg in Nettetal. Das Wunderland der Gastarbeiter. Dinscher. Später fragten mich Menschen, wo Nettetal liege. Die kürzeste Antwort war: vor der niederländischen Grenze, bei Venlo. Genau da, wo es die meisten Marihuana-Oasen gibt. Nettetal wurde meinem Vater empfohlen. Denn damals gab es hier die größte europäische Teppichfabrik, dazu Schuhfabriken, Gießhallen. Papas Antrag wurde genehmigt. Ihr seid nach Nettetal gekommen. Er trat eine Stelle in der Teppichfabrik an, du in der Schuhfabrik. Ich habe unser Dorf einmal so beschrieben. Würdest du Nettetal auch so beschreiben? Die Reiseführer lügen, hemmungslos. In jedem Nettetal-Prospekt werden die Seen, die ländliche Idylle, die Wälder mit ihren bezaubernden Grüntönen und die Wanderwege vorgestellt. Eine Stadt für Geist und Körper. Ein Erholungsort mit 12 Seen. Wer aber durch einen der Stadtteile wie Lobberich fährt, der sieht, dass die Reiseführer ein Abklatsch, ein Leuchtschild einer Revue sind. Mitten in der Stadt, hinter der Burg Ingenhoven, steht immer noch das riesige Gebäude, das in den 70ern ein Anziehungspunkt für viele Gastarbeiter war. Zuerst trug es den Namen Rockhall, dann Pierburg. Diese Fabrik an der Robert-Karmann-Straße hatte sich nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem auf die Produktion von Vergasern spezialisiert. In Reiseführern wird in einer kleinen Spalte nur das Weltunternehmen Niedig erwähnt, was seit Mitte des 20. Jahrhunderts Samt herstellte und das seit 2003 nicht mehr existiert. Samt hat einen romantischen Klang, wie Berge, Wälder, Seen. Zumindest klingt es romantischer als Vergaser für Kriegsfahrzeuge. Diese und andere Teile für Hubschrauber und Panzer wurden bei Pierburg gegossen und montiert, für die Bundeswehr, für Hollywoodland und für die Sultane in Katar. Nur das Wirtschaftsministerium war stolz auf die Perle Nettetal, umgeben von Wäldern und Seen. Um die 2000 Menschen arbeiteten in den Montagehallen. Die Maschinen piepsten, knackten 24 Stunden lang. Am großen Tor standen die LKWs, entweder zum Abholen der Ware oder zum Liefern des rohen Stahls. Während des Schichtwechsels um 14 Uhr kam es zu einer Menschenflut. In der Firma, in der gesamten Stadt. Die Arbeiter betraten oder verließen die Fabrik. Lange Schlangen an der Stempeluhr. Drei Wege gab es, die zu der Fabrik führten. Der Weg durch den Ingenhoven-Park wurde wegen seiner Breite von vielen für ideal gehalten. Während die Bankiers, die Kaufmänner der Stadt, auf der Terrasse der Ingenhovenburg ihr Rotbarschfilet mit 2 gekochten Kartoffeln, dekoriert mit Schnittlauch, in Speiseglocken serviert bekamen, liefen die Arbeiter mit hängenden Schultern am Efeuzaun vorbei. Viele von ihnen standen immer wieder vor der Speisekarte am Burgtor und schüttelten angesichts der Preise mit dem Kopf. Mit dem Geld für ein Fischfilet mit 2 gekochten Kartoffeln könnte man bei Aldi einen ganzen Einkaufswagen füllen.